Hallo ihr Lieben, richtig, richtig schön, so viele Gesichter zu sehen. Schön, dass ihr heute Morgen alle hier hingekommen seid. Auch wenn die Wettervorhersage irgendwie auch recht blöd war, uns geht's echt gut. Und richtig schön, in so viele Gesichter zu schauen. Und ich bin auch noch viel froher darüber, dass ich euch heute in diese Predigtreihe einführen darf oder weiterführen darf. Denn wir befinden uns gerade mitten in der Predigtreihe Kirche, wie wir werden, was wir sind. Und darin wollen wir uns die Frage stellen, wie die Worte Jesu zu dieser Gruppe, die zu seinen Nachfolgern zählten, diese Jünger, auch für uns als Mosaikkirche relevant werden. Was ist Jesu Vorstellung von Kirche? Wie können wir die Schönheit darin entdecken, die Jesus von Anfang an gesehen hat? Wir wollen zurück zu den Wurzeln, das, was Jesus an dieser Bergpredigt gepredigt hat. Und Simon hat uns letzte Woche schon in diese Predigtreihe eingeführt. Und falls du das noch nicht gehört hast, dann lade ich dich ein, das auf jeden Fall noch zu machen. Denn all diese Wunder, die dort passieren, sind ein Stück weit ein Vorgeschmack darauf, was dieser Text uns eigentlich hier verrät. Die Seligpreisungen. Wahrscheinlich Worte, die jeder von uns schon einmal im Leben gehört hat. Es sind eines der bekanntesten Worte im Rahmen der Bergpredigt. Und wir werden dem auf die Spur gehen müssen, wie Jesus hier argumentiert. Und ich möchte, so gut ich kann, euch dort mit hineinnehmen. Jesus will den Menschen eine Vision für ihr Leben geben. Einen Fixpunkt und ein Ziel, für das es sich lohnt, durchzuhalten. Für das es sich lohnt, Teil von einer Kirche zu sein. Jesus nachzufolgen, kostet sehr viel. Das weiß er. Und er gibt uns was mit. Und wir wollen uns also jetzt heute die Frage stellen, wieso sich Kirche für dich lohnt und wieso du Teil davon sein darfst. Denn ich möchte dafür eintreten, dass die Vision von Jesus das Potenzial hat, jeglichen Mangel in deinem Leben die Grenzen aufzuzeigen und dass du echte Hoffnung erleben kannst. Und deswegen möchte ich in diesen Text einsteigen, aber ich möchte zuerst beten. Bleiben wir sitzen, ich bete. Vater, hab Dank für diesen Tag. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest für dein Wort. All das, was ich nicht sagen kann, Herr, das sage du für mich. All das, was wir nicht tun können, das tue du für uns. Und all das, was wir noch nicht sind, zu dem mache du uns. Amen. Punkt 1. Die Schönheit der Kirche. Dieser Gottmensch namens Jesus ist nach der Berufung seiner Jünger nun eine ganze Weile mit ihnen unterwegs und hat schon durch Wunder Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Jesus und die Jünger stehen am Anfang einer Geschichte, was es heißt, gemeinsam unterwegs zu sein, für ihn. Und das ist der engere Kreis, diese Jünger, aber vor ihm auch eine komplette Volksmenge. Unter ihnen Neugierige, Kritiker, Zweifler, Hilfsbedürftige und eventuell einfach auch nur Mitläufer. Das ganze Klientel ist zusammengekommen, um zu schauen, was dieser Gottmensch Jesus uns sagen möchte. Jesus sieht sie und er geht auf diesen Berg und er fängt an zu predigen. Er fängt an zu lehren. Zunächst zu seinen Jüngern und dann zu der ganzen Menge. Was wir hier zunächst einmal mal bemerken, ganz plastisch, ist, dass Jesus um sich herum eine Gemeinschaft von ganz normalen Menschen versammelt hat. Menschen wie du und ich. Er hat Leute im Blick, die mitten im Leben stehen, ganz gleich, wo du in deinem Leben stehst, welche Fragen dich bewegen, welche Lebenssituation du dich gerade befindest, die Worte Jesu sind an dich gerichtet. Ob du nur an diesen Gott glaubst, ob du ein Kirchenkritiker bist oder auch einfach nur ein Neugieriger, ob du enttäuscht bist von diesem Gott oder zurzeit durch eine Krise gehst, diese Worte sind an dich gerichtet. Also lass uns mal hören, was dieser Jesus uns zu sagen hat. Jesus beginnt seine Predigt mit diesen Worten. Mit der Seligpreisung. Und er stellt zunächst einmal klar, was eine Vision seiner Lehre ist und was jeden einzelnen seiner Zuhörer erwarten kann, wenn sie seinen Worten gehorchen, wenn sie seinen Worten Glauben schenken. Damit gibt er diesen Menschen einen Rahmen und er sagt gleichzeitig, wer alles dazugehören darf. Denn Jesus beginnt seine Worte mit glücklich. Glücklich sind die, die ihre Armut vor Gott begreifen. Und weiter, glücklich sind die, die Leid über Sünde tragen. Glücklich sind die Sanftmütigen, die Barmherzigen oder die reines Herzens sind oder die, die verfolgt werden. Und wenn man diesen Worten wohlwollend begegnet, dann ist die Vorstellung echt wunderschön, oder? Jeder von uns liebt das Happy End. Aber wenn man da zynisch reagiert, dann kann man die Frage stellen, in welcher Fantasiewelt lebt eigentlich dieser Jesus? Selig sind die Armen und die Trauernden. Schön wäre es. Der hat doch wohl keine Ahnung davon, was in dieser Welt wirklich abgeht, oder? Was ist an Armut, an Trauer denn schon so großartig? Woran zum Henker kann ich mich daran erfreuen? Und das wären wahrscheinlich nur einige kleine Fragen, die man da berechtigterweise auch entgegenbringen könnte. Und ich denke, mit diesen Fragen sind wir dem Gefühl auf der Spur, das wahrscheinlich jeder hatte, der Jesus in diesem Moment zuhörte. Jesus ist ein Träumer. Er lebt fernab von der Realität. Denn die Realität hat keinen Platz für die Kranken und für die Schwachen. Die sind eher am Rande unserer Gesellschaft. Die Reichen und die Starken, die besitzen doch die Welt, nicht die Armen. Sieht er denn nicht, dass die Armen immer ärmer werden und die Reicher immer reicher? Sieht er nicht, wie Ungerechtigkeit auf dieser Erde existiert und scheinbar nichts passiert? Und ich gehe mal davon aus, dass sich einige schon diese Fragen gestellt haben. Wir kennen dieses Gefühl und wir wissen, dass unsere Realität nicht immer das hält, was sie zu versprechen versucht. Ein Ort, an dem jeder Mensch einen Platz finden soll. Und dennoch gibt es soziale Klassenunterschiede, rassistische Vorurteile, Korruption, Ausbeutung, Manipulation und Krieg. Und das sind nur einige wenige Dinge, die ich aufzählen könnte. Und wir haben alle schon gemerkt, dass auf dieser Welt nicht alles mit den rechten Dingen zugeht. Der Weg des Menschen ist eher gewaltsam als friedvoll. Ich denke, dass Jesus hier ganz bewusst in diese Kerbe schlägt. Er möchte bewusst unsere Realität herausfordern. Er möchte hinterfragen, was du siehst und was für dich als normal gilt. Doch diesem Jesus ist vor allem auch bewusst, wie die Realität ist. Und genau deshalb eröffnet er mit den ersten Worten seiner Sätze mit den ersten Worten seiner Predigt eine Alternative für die uns bekannten Welt. Er sagt, ihr kennt es nicht anders, dass Arme immer ärmer werden und Trauernde in ihrem Leid keinen Trost finden, aber ich sage euch, dass genau diese Menschen Teil meiner neuen Welt sein sollen. Sie sollen Teil meiner Kirche werden. Also nicht nur die ganz normalen Menschen wie du und ich, sondern auch die Menschen, die in unserer Gesellschaft keinen Platz finden, die links und rechts herunterfallen, werden einen Platz in meiner neuen Welt haben. Jesus eint hier mit den ersten Worten all das, was wir niemals zusammenbekommen. Jesus malt uns ein Bild einer Welt, in der es keine sozialen Unterschiede, Diskriminierung, Krieg, Leid oder Trauer gibt. Und das ist eine Vorstellung, die uns echt fremd ist, oder? Und wenn man es versucht, uns verständlich zu machen, dann kommen wir wirklich in Schwierigkeiten. Aber genau das macht Jesus, als er es. Und deswegen möchte ich euch versuchen, das auch verständlich zu machen. Denn Jesus rahmt diese Seligpreisungen mit Vers 3 und Vers 10 ein und er sagt, ihnen gehört das Himmelreich. Was hat es mit diesem ominösen Wort Himmelreich zu tun? Was hat es mit diesem Himmelreich auf sich? Und ich habe mir das vorgestellt oder ich habe mir versucht, das euch verständlich zu machen mit einem Vorhang. Ziehen wir den Vorhang mal zu. Ich stelle mir vor, dieser Vorhang lässt mich nur begrenzt sehen. Ich sehe alles, was vor dem Vorhang passiert, aber nichts, was dahinter passiert. Ich stelle mir aber auch gleichzeitig vor, dass hinter dem Vorhang etwas existiert, was ich nicht sehen kann, wovon ich aber überzeugt bin, dass es da ist. Versuchen wir, diese Räume mal zu definieren. Ihr seht alles und ihr könnt es fühlen, schmecken, riechen und hören. Nennen wir eure Seite eure Realität, das Diesseits. Theoretisch wisst ihr, dass ich hinter dem Vorhang bin, aber praktisch könnt ihr es eigentlich nicht wissen, weil ich mich ja schon wegbewegt haben könnte. Okay, vielleicht mit dem Mikro nicht, aber ich könnte jetzt auch schon anders aussehen. Also ihr müsst meiner Beschreibung von dieser Seite vertrauen. Vertraut ihr mir, dann könnt ihr auch überzeugt sein, dass es so ist. Nennen wir meine Seite mal das Jenseits, die neue Welt. Und der christliche Glaube ist, seit jeher hat er es mit einem transzendenten Gott zu tun und er bewohnt das Jenseits. Gott ist transzendent und wenn wir uns das mal zu Ende denken, dann wird dieser Gott immer für uns abwesend sein und nicht sichtbar sein. Gott ist im Jenseits, also all das, was für uns unerschlossen und nicht durchdringbar ist. Und der einzige Weg, diesen Gott zu erkennen, ist, dass sich dieser Gott uns Menschen sichtbar macht, indem er in das Diesseits kommt, in unsere Gegenwart. Gott muss sich zeigen. Weil uns Menschen das nicht möglich ist, muss er das tun. Über tausenden von Jahren glauben Menschen, dass Christus sich in Worten sichtbar gemacht hat und dass diese Worte in der Bibel festgehalten sind. Und als Höhepunkt seiner Erscheinung glauben die Christen, dass Gott sich in Jesus in unsere Welt begeben hat. Als Mensch. Als jemand, der unsere Welt kennt und sie liebt. Die Bibel bezeugt also nicht nur die unsere Welt, sondern auch die jenseitige Welt, wo Gott die paradiesischen Zustände wiederherstellen wird. Dafür gebraucht die Bibel dieses ominöse Wort Himmelreich. Das Himmelreich ist das Paradies, eine neue Welt, eine neue Ära, die Jesus mit den Seligpreisungen einläutet. Es ist die Welt, die Gott sich für jeden Menschen erwünscht hat. Das Diesseits ist unser Spielplatz, unsere Realität. Und mit den Seligpreisungen gibt uns Jesus einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie es in diesem Himmelreich einmal aussehen wird. Er lässt den Vorhang fallen und wir dürfen einen Blick riskieren. Und er beschreibt den Segen, den wir erfahren werden, aber anders als erwartet. Mit den Seligpreisungen gibt Jesus all denen einen Platz und eine Bestimmung, die in dieser Welt benachteiligt werden. Jesus lädt hier jeden dazu ein, sich einmal eine Welt vorzustellen, an der jeglichen Mangel und jegliche Ungerechtigkeit ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Und ihm ist absolut bewusst, dass es gegen allem spricht, was wir erleben und wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile erleben werden. Und dennoch stellt er es als eine ernstzunehmende Alternative dar. Die Vision, die Jesus jedem Menschen gibt, ist eine neue Welt, in der wir als Kirche und jeder Einzelne seinen Platz finden kann. Und das Ziel ist, dass so viele Menschen dazu eingeladen werden. Die Schönheit dabei ist, dass ich sagen kann, ich habe den Platz gefunden, zu dem ich dazugehöre, wo ich schon immer hin wollte. Kirche ist für die Gebrochenen, für die Schwachen, aber auch für die ganz Normalen, für diejenigen, die in dieser Gesellschaft keinen Platz haben. Für diejenigen, die nichts vorzuweisen haben, weil sie kein Stück besser sind als der Rest der Menschheit. Für die Menschen, die Jesus gerade in diesen Seligpreisungen erwähnt. Okay, jetzt sagst du, finde ich gut, Jesus verspricht mir eine Welt, in der ich einen Platz finde, unabhängig von dem, wie oder wo ich lebe und was ich erleben kann oder was ich gerade erlebe. Doch wieso sollte ich dazu zur Kirche dazugehören? Kommen wir deshalb zu Punkt 2, die Scheinheiligkeit der Kirche. Also all das, was ich gerade gesagt habe, könnte man ja auch als Einzelner glauben, richtig? Da müsste Kirche eigentlich gar keine Rolle spielen. Kommen wir zurück zum Text. Wir haben gehört, dass Jesus seine Predigt an die Jünger gerichtet hat und dass die Menschen, die da noch drumherum sind, nicht davon abgehalten wurden, da dort zuzuhören. Weil Jesus' Ziel das ist, dass alle Menschen von dieser wunderschönen Alternative hören. Also Jesus redet nicht nur primär an Einzelne, sondern an eine Gemeinschaft aus Christen, aus ganz normalen Menschen, die später seine Freunde und seine Gefährten wurden. Und dieser kleine Kreis wurde später die Kirche. Also ich möchte dafür eintreten, dass diese Worte nicht primär an Einzelne gerichtet worden sind, sondern an eine Gemeinschaft von Christen, an eine Bewegung, wie wir es sein wollen. Denn Kirche ist zunächst eine Gemeinschaft, weil wir als Einzelne sind wir niemals imstande, hier in dieser Welt zurechtzukommen. Als Einzelne sind wir am meisten daran gefährdet, als Christen zu versagen. Doch jetzt kann ja auch der Einwand von Kritikern kommen, die behaupten, dass die Kirche echt kein gutes Vorbild darin gewesen ist, diese Vorstellung von Jesus tatsächlich zu leben. Und ich schätze, dass die Kirche sich diesen Einwand gefallen lassen muss. Denn viel zu häufig haben wir diese Verantwortung vor uns hergeschoben, diese Vorstellung von Jesus in der Tat umzusetzen. Doch was waren die Gründe dafür? Ganz einfach. Wir können das nicht umsetzen. Das, was Jesus hier von uns fordert, ist viel zu utopisch. Die Kirche hat dann Ausreden darin gefunden, dass sie gesagt hat, Jesus konnte nur von sich selbst reden. Jesus ist Gottes Sohn und deswegen kann er das auch leben, aber wir sind nur Menschen, wir haben keine Chance dazu. Und damit haben wir wahrscheinlich zum Teil recht, aber wir haben die Verantwortung vor uns hergeschoben, das in die Tat umzusetzen. Und was könnten unsere ganz persönlichen Ausreden sein? Naja, wieso sollte es uns anders gehen? Auch uns ist das unmöglich, das umzusetzen. Dieses große Schiff von Welt wird von so vielen Faktoren beeinflusst. Was bin ich denn schon, dass ich hier etwas ändern könnte? Ich bin nur ein ganz, ganz kleines Rädchen in diesem großen Getriebe. Aber mal ganz im Ernst, ich kann nicht auf alle aufpassen. Ich kann nicht für jeden da sein. Ich muss auch jeden Morgen aufstehen und mein Geld hart verdienen. Ich muss auf mich selbst schauen. Was ist mit denen, die sich dennoch dafür einsetzen? Diejenigen, die das trotzdem verstanden haben, dass sie ein Rädchen in diesem kleinen Getriebe sind, was machen die? Naja, sie bekämpfen dieses Problem, dass sie nur ein kleines Rädchen sind, indem sie Druck ausüben, indem sie Einfluss auf Politiker ausüben oder auf sonst wen. Sie schreien so laut sie können, bis ich gehört werde. Und dann ist das letzte Mittel meistens auch irgendwie die Gewalt. Versteht mich bitte nicht falsch, ich unterstütze ganz, ganz viel, was hier in dieser Welt abgeht und ich finde auch ganz, ganz viele Dinge sind notwendig. Aber das große Problem der Menschheit ist doch, dass wir häufig viel zu egoistisch und zu guter Letzt auch gewaltbereit sind. Das Mittel ist meistens Resignation oder einfach noch lauter, noch härter, noch extremer zu sein als mein Gegenüber. Aber das Problem ist doch nicht wirklich darin, dass wir nicht könnten, oder? Come on. Gießen. Ehrlich? Wir könnten nicht? Wirklich? Das Problem liegt doch nicht darin, dass wir nicht könnten, sondern dass wir einfach schlichtweg nicht wollen. Wir wollen dem anderen überhaupt nicht helfen. Die Kirche könnte auch, aber sie will nicht. Und stattdessen hat sie den Weg der Gewalt gewählt. Und unsere Ausreden sind da doch auch nicht viel besser. Ich muss selbst sehen, wo ich bleibe. Wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist doch wirklich an jeden gedacht, oder? Und wir gehen an diesem Bettler vorbei, der da an der Straße liegt und wir reden uns ein, dass er das Geld sowieso nur für die Drogen ausgibt. Und außerdem habe ich echt keine Zeit, mich mit so einem Schicksal auseinanderzusetzen, mit so einem Charakter. Viel zu häufig habe ich das auch schon gemacht. Und wir lassen damit auch unsere Verantwortung für eine bessere Welt einfach an uns vorbeigehen. Weil wir einfach nicht den Preis dafür bezahlen wollen. Ganz gleich, was es kostet. Wir wollen und können diesen Preis nicht bezahlen. Wir können nicht für alle da sein. Doch was sagt Jesus hier eigentlich in den Seligpreisungen? Zunächst sagt er, ich sehe dein Schicksal. Und ich sehe auch die Realität, in der du lebst. Und ich weiß sehr wohl, dass ihr diesem Anspruch immer hinterherlaufen werdet. Aber Kirche ist ein Ort für Gebrochene, für Schwache, für diejenigen, die in dieser Gesellschaft keinen Platz haben. Nicht, indem wir Druck und Gewalt ausüben, sondern indem wir der Welt dienen. Kirche ist eine Art zu leben, in der wir der Welt dienen und ihr zeigen, was sie nicht ist. Ein Ort, an dem Fremde zur Familie werden. In den Seligpreisungen, ich würde auch behaupten, in der ganzen Bergpredigt, haben wir eine Einladung zu einer Alternative, die sich wie ein Schlag ins Gesicht gegenüber all dem anfühlt, was wir erleben und was uns unmittelbar einleuchtet. Doch Jesus weiß darum. Und deshalb redet er auch davon und er spricht, selbst wenn ihr das auf dieser Erde niemals erleben werdet, wird es eintreten. Diese Menschen werden ein Zuhause finden. Und wahrscheinlich ist das auch genau der Schlüssel dazu, zu erkennen, dass ich niemals alleine das hinbekommen könnte. Kirche ist ein Ort für die Gebrochenen, für die Schwachen, von Schwache für Schwache. Aber deshalb würde ich auch sagen, oder würde auch Jesus sagen, deshalb hat er so viel Bock, mit uns unterwegs zu sein. Er möchte hervorlieben, was noch nicht da ist. Er möchte uns zeigen, was wir noch nicht sind. Er möchte uns zu dem machen, was wir noch nicht sind, aber werden können. Und deswegen kommen wir zum letzten Punkt, der Zuspruch für die Kirche. Karl Barth, ein Theologe, hat mal gesagt, und ich finde dieses Zitat auch im Gottesdienstheft, hat mal gesagt, die Kirche existiert, um in der Welt ein neues Zeichen aufzurichten, das radikal verschieden ist vom Wesen der Welt und das der Welt auf eine Art widerspricht, die voller Verheißung ist. Um diese Verheißung soll es im letzten Punkt gehen. Jesus gibt seinen Jüngern einen Zuspruch mit auf den Weg. Ein Zuspruch einer neuen Welt. Jesus ist bewusst, dass diese Utopie eine Herausforderung für die Kirche sein wird und auch für die Welt. Und wie wir das an der Geschichte gesehen haben, sind wir an einigen Stellen dabei auf die Schnauze gefallen. Aber ich würde sagen, Jesus gibt uns zwei entscheidende Dinge mit. Erstens, Jesus spricht in den Seligpreisungen im Indikativ und nicht im Imperativ. Also, bevor uns gesagt wird, was wir zu tun haben, wird uns gesagt, was Gott für uns getan hat. Er gibt uns in diesem Text kein Regelhandbuch, nach dem wir leben sollen, sondern er zeichnet in den Seligpreisungen ein Porträt davon, wie Gott ist. Und Jesus setzt uns auf einen Weg, auf dem wir selbst gesegnet werden können. Zweitens, die Kirche repräsentiert nicht das, was sie sind und tun, sondern das, was Christus ist und getan hat. Wie Karl Barth schon richtig formuliert hat, geht es um ein Zeichen. Wir schaffen in der Welt, wir schaffen in der Kirche keine Versöhnung für Menschen, weil wir uns danach besser fühlen, sondern weil Versöhnung das ist, was Gott durch Christus in dieser Welt tut. Und kommen wir deshalb mal zurück zu meinem Vorhang. Die andere Seite ist jetzt das Jenseits. Ich bin auf dem Diesseits. Das soll uns als eine kleine Grenze zwischen Diesseits und Jenseits dienen. Kirche existiert hier auf dieser Erde und ist ein Zeichen davon, was uns einmal im Jenseits erwarten wird. Kirche repräsentiert den Willen Gottes hier auf der Erde, weil wir es eines Tages im vollen Maße im Himmel erleben werden. Sichtbarkeit und Unterschied. Unterschied ist dann das Ergebnis in dieser Welt. Wir werden durch Jesus in eine neue Lebensweise hineingezogen. Wenn Christus uns auf einen Weg setzt, dann bedeutet es, dass wir lernen müssen, was Jesus für uns getan hat. Und diese Seligpreisungen fungieren dann tatsächlich als eine Beschreibung eines Volkes, das einem Zeitalter angehört, das sich daraus ernährt, Jesus Christus zu folgen. Das bedeutet es dann, gesegnet zu sein. Dass angesichts unserer alltäglichen Annahmen, das, was wir sehen und spüren, dennoch gesegnet sind. Die Armen im Geiste, die Trauernden, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die Barmherzigen und die reines Herzen sind die Friedenstifter, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, werden entgegen allem, was sie hier auf dieser Erde erleben, dennoch von Jesus Christus gesegnet werden. Nicht aufgrund dessen, was sie hier auf der Erde tun und erleben, sondern aufgrund dessen, was sie im Himmel erwartet. Und wir leben im Diesseits und wir schöpfen unsere Kraft aus dem Jenseits. Aus dem, was Jesus uns zugesprochen hat. Und diese Glückseligkeit, die Jesus hier über die Person ausspricht, ist ein Zuspruch Gottes an uns. Auch wenn du das hier gerade nicht erlebst, wirst du pure Glückseligkeit erleben. Aber was macht Jesus hier nicht? An keiner Stelle sagt Jesus, dass jeder von uns arm sein wird oder hungert oder Krankheit erleben wird oder verfolgt wird. Das ist keine Voraussetzung für die Glückseligkeit im Himmel, aber dennoch ein Zuspruch für all diejenigen, die das gerade erleben. Dieser Zuspruch gilt jedem, der es gerade nicht erlebt. Und dieser Zuspruch gilt aber auch vor allem für diejenigen, die das gerade, Hunger und Verfolgung, nicht erleben. Auch für die. Die Glückseligkeit, die Jesus uns verspricht, ist der Segen. Und dieser Segen lässt sich in der Kirche finden. Dieser Segen befindet sich unter den Nachfolgern von Jesus. Kirche ist deshalb so wichtig, weil wir uns in einer Zwischenzeit bewegen und deshalb umso mehr auf die Gemeinschaft angewiesen sind, die uns beständig daran erinnert, dass wir zwischen diesen Zeiten leben. Wir wären niemals alleine imstande, als Christen in dieser Welt zu bestehen. Wir brauchen Kirche und wir brauchen gerade Kirche dann, wenn wir das gerade nicht erleben, wenn wir diesen Zuspruch nicht in unserem Leben erleben, dass jemand zu uns kommt und sagt, wenn du das auch gerade nicht glauben kannst, ich glaube für dich mit und ich spreche dir jetzt diesen Segen zu. Denn trotz allen Umständen, trotz allem, was du gerade erlebst, ist es uns verheißen. Nachfolger von Jesus zu sein bedeutet also auch, von denjenigen zu lernen, die trauern oder sanftmütig sind, obwohl wir es gerade selbst nicht erfahren. Und das ist die wahre Schönheit der Kirche. Nicht nur, dass wir unseren Platz finden, sondern dass wir Gefährten an die Seite bekommen, von denen wir lernen und profitieren können. Doch sind wir mal ganz im Ernst, also ganz ehrlich, die Realität wird uns immer an unsere Grenzen bringen, oder? Wir werden auch immer wieder scheitern. Und das ist höchstwahrscheinlich korrekt. Doch wie können wir hier von Christus lernen? Dieser Gottmensch, Jesus Christus, macht sich selbst geistlich arm. Christus selbst durchbrach diesen Vorhang und kam auf diese Erde und erlebte all das, was wir auch erleben. Diejenigen, die trauern, können davon lernen, wie Jesus um seine Freunde trauerte. Diejenigen, die nach Gerechtigkeit dürsten, können von Jesus lernen, was es heißt zu vergeben, weil er selbst denjenigen vergeben hat, die ihn umgebracht haben. Diejenigen, die sich nach Frieden sehen, auch im Falle von Krankheit und Leid, werden eine neue, alternative Welt erleben zu dieser gewaltvollen Welt, wie wir sie erleben. Wir brauchen die Kirche, weil Kirche repräsentieren soll, was Christus für uns ist und was er uns versprochen hat. Und das bringt uns zu dieser Frage: Genügt uns das? Können wir darauf verzichten, nicht alles auf dieser Welt zu klären und beantwortet zu bekommen? Genügt uns diese Perspektive, die Jesus hier uns aufzeigt? Genügt uns auch immer eine unperfekte Kirche? Können wir damit leben, dass wir nicht die Lösung dieser, für all die Probleme in dieser Welt sind? Denn das anzuerkennen bedeutet es, im Geiste arm zu sein. Anzuerkennen, dass ich nicht die Welt retten kann. Diese Zwischenzeit ist geprägt von einem Weg, was es bedeutet, mich selbst loszulassen. Denn in Christus hat Gott ja bereits dafür gesorgt, dass die Weltgeschichte zu einem guten Ende kommt. Und darin liegt wahrscheinlich auch die Freiheit, zu wissen, dass ich mich nicht darum kümmern muss, sondern dass Jesus sich schon längst gekümmert hat. Er hat den Preis dafür bezahlt, den wir nicht konnten und nicht wollten. Er hat alles gegeben und selbst sein Leben nicht verschont. Und durch das Kreuz haben wir den Zuspruch erhalten, dass wir seine volle Bandbreite seiner Liebe erfahren werden. Und diese Spannung, die der Text hier transportiert, etwas anderes zu leben als das, was wir glauben, wird uns immer zu Fremden in dieser Welt machen. Aber es wird auch immer ein Zeichen in dieser Welt sein. Ein Zeichen einer wundervollen Hoffnung, die Jesus uns ermöglicht hat. Denn das ist der einzige Imperativ hier in diesem Text. Freut euch und jubelt, denn ihr werdet einen Lohn im Himmel erwarten. Was sind jetzt so Vorbilder, von denen wir lernen können? Wie können wir das mal runterbrechen auf unseren Alltag? Für mich ist es ein kleines, 7-jähriges Mädchen aus meiner Heimatkirche. Livia heißt dieses fantastische Mädchen und sie leidet schon seit mehreren Jahren an einem Hirntumor, mit 7 Jahren. Und ich möchte euch gerne mal eine Nachricht vorlesen, weil wir haben so eine Gruppe, wo immer wieder auch Updates von ihr eingepostet werden. Und wir beten alle für dieses Mädchen. Und diese Nachricht kam am 29. Mai diesen Jahres von ihrer Mutter. Und sie schreibt: Wir haben gut geschlafen. Unsere kleine Maus ist einfach so herrlich. Sie ist stark und sie kämpft. Sie ist ganz ruhig und zufrieden, aber sehr, sehr schwach. Ihr ist die ganze Zeit übel. Sie fragt mich immer wieder, ob ich für sie beten kann. Und wenn ich Amen sage, dann lächelt sie ganz zufrieden. Dann nochmal eine Nachricht vom 23. Juni diesen Jahres. Es geht ihr nach dem letzten Gehirndruck besser als zuvor. Sie lacht viel, kann länger in Gemeinschaft verweilen. Wenn sie zu vielen Reizen ausgesetzt ist, dann nimmt sie das nicht nur wahr, sondern kann das auch äußern. Dann ziehen wir uns für eine kleine Zeit zurück und sie kann ihren Akku schnell wieder aufladen. Nachdem Philipp Mickenberger gestorben war, haben wir ihr davon erzählt. Ihre Augen haben geleuchtet und sie sagte: Mama, wann kann ich endlich auch in den Himmel? Papa, kannst du dafür beten, dass ich schneller in den Himmel komme? Wir sind sehr dankbar dafür, dass sie so einen Frieden hat. Es tut uns allen gut, sie wieder so viel lachen zu sehen. Wir haben deutlich mehr gute als schwere Tage. Wenn ich das lese, dann fehlen mir die Worte. Ein 7-jähriges Kind lebt uns vor, was es heißt, an Jesus zu glauben und ihn zu repräsentieren. Trotz jedweder Aussicht auf Heilung ist sie ruhig und zufrieden. Trotz Schwachheit lächelt sie zufrieden, weil sie weiß, dass sie in den Himmel kommt. Trotz dieser schweren Krankheit erlebt sie mehr gute als schwere Tage. Wow, das macht mich sprachlos. Sie schöpft aus dieser Zusage Gottes. Sie freut sich, weil das Leben erst auf sie wartet. Und da fragen wir nochmal, genügt uns das? Genügt uns, dass das Leben auf uns wartet? Denn das macht sie ruhig und gelassen. Sie kann loslassen und vertrauen, dass Gott für sie ist, auch wenn alles in dieser Welt gegen sie zu sein scheint. Dieser Zuspruch Gottes ist nicht weniger als das Leben selbst. Das Leben, an dem jeder Mensch zu echter Freude kommen kann. Und die Kirche repräsentiert Christus und die Vielfalt seines Segens. Und lebt diesen Segen im Hier und Jetzt aus. Wenn du in so einer Situation steckst, wenn du Gebet brauchst, wenn du Seelsorge brauchst, hier gibt es die Möglichkeit, das zu empfangen. Wir sind als Kirche gemeinsam unterwegs. Und wir wollen gemeinsam an unserem Schicksal arbeiten.